Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Diesmal mit einem News-Palava und wir reden darüber, ob Deadpool und Wolverine zusammen mit Robert Downey Jr. das MCU retten können. Wir reden über Alien Romulus und wir reden über die zweite Staffel Ringe der Macht. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava, genauer genommen ein neues News-Palava. Wir sprechen wieder ein paar News durch und starten mit ein paar Dingen, die gerade, sag ich mal, aktuell im Kino laufen. Ganz groß, Deadpool und Wolverine. Marcel, wir beide haben den zumindest gesehen. Wie war so dein Feedback?
Also, ich muss sagen, wie gesagt, wir haben ja oft genug das Thema Marvel. Und ich habe ja schon oft genug gesagt, dass ich da mittlerweile eigentlich ziemlich komplett ausgestiegen bin. Aber ich hatte einfach Lust auf den Film, weil ich einfach die Trailer auch schon echt ganz witzig fand und einfach diese Dynamik zwischen Ryan Reynolds und Hugh Jackman einfach gemocht habe. Und deswegen sind wir dann doch letzte Woche reingegangen und ich sag mal, ich war dem Film gegenüber einfach sehr offen und war dann einfach gut unterhalten. Also ich kann jetzt auch gar nicht groß was sagen zu irgendwelchen Story-Plotholes oder irgendwelchen charakterlichen Schwächen. Ich war einfach unterhalten. Also von daher gibt's zu mir ein positives Feedback, weil der Film hat, glaube ich, genau das erreicht, was er erreichen wollte. Für mich war nicht jeder Gag on point. Also es gab welche, die waren besser, es gab welche, die waren schlechter. Aber ich fand schon auch viele Dinge einfach wirklich lustig. Und allein so die ersten 5 Minuten haben mich richtig gut unterhalten.
Ja.
Und das hat sich an vielen Stellen fortgesetzt. Also von daher kann ich den Hype auf jeden Fall ein bisschen verstehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich muss auch sagen, ich hatte wirklich eine Menge Spaß in dem Film. Also ich kann den wärmstens empfehlen, natürlich nur, wenn man auch die ersten beiden vielleicht mochte, diesen Meta-Ebenen-Humor mag, der dann nochmal sehr enorm ausgespielt wird. Auch eine Menge Cameos, aber ich finde es auch herrlich, wie die da so, ja, so ein bisschen Filmstudio-Bashing zum Teil mittendrin betreiben und so. Also das ist schon sehr amüsant. Und ja, genau, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, das funktioniert gut. Es ist einfach chaotisch, absurd, aber irgendwie herrlich unterhaltsam.
Ja, wirklich herrlich unterhaltsam.
Also es ist schon auffällig, weil ich bin der Einzige von uns, der den noch nicht gesehen hat. Und es ist seit langer Zeit der erste Marvel-Film, wo mich Leute auf den Film ansprechen und fragen, ob ich den gesehen habe und ob der und wie ich den fand und so weiter. Und das ist bei Marvel gefühlt seit 1,5 Jahren nicht passiert. Und tatsächlich habe ich, also alleine ohne den Film gesehen zu haben, habe ich das Gefühl, dass der Film schon getan hat, was er tun sollte, nämlich so defibrillatormäßig das Marvel-Universum am Leben hält. Auch finanziell, ne? Der ist ja richtig eingeschlagen, der Film. Also würdet ihr sagen, der beste Marvel-Film des Jahres, sage ich jetzt erstmal?
Was gab's denn schon?
Das ist die hervorragende Frage.
Aber also ich kann auf jeden Fall sagen, ich muss es aber auch zugeben, ich habe dazwischen auch nicht alle Marvel-Filme mehr gesehen, einfach weil es mich nicht mehr so sehr interessiert hat. Aber für mich war das auf jeden Fall das größte Highlight nach so Thanos, also nach Endgame und so. War das für mich auf jeden Fall endlich mal wieder ein guter, unterhaltsamer Marvel-Film.
Ja, weil der sich auch einfach nicht ernst nimmt. Und das,
ja.
Das funktioniert. Und das merkt man und das ist cool.
Ich finde, was man hier und da kritisieren könnte, dass einige Gags wirklich nur funktionieren, wenn du halt ein bisschen Vorwissen hast. Und zwar entweder ein bisschen Gossip-Wissen, also wirklich über diese Metaebene, was Studios angeht oder auch was dein Privatleben angeht und so Sachen. Da waren schon auch ein paar Sachen mit drin, die auf ihr Privatleben einfach ausgerichtet waren. Aber gut, ich sag mal, ich glaube, wenn man sich nicht damit auskennt, hat man an den anderen Sachen trotzdem Spaß.
Denke ich auch.
Ja, interessant. Da muss ich den wahrscheinlich wirklich noch nachholen.
Ich denke auch, ja.
Also, es ist ja selten geworden, dass man irgendwie gesagt bekommt, dass man einen Superhelden-Marvel-Film irgendwie dann doch gesehen haben muss in letzter Zeit. Und muss man denen dann schon anrechnen, dass sie das dann nochmal so quasi rausgerissen haben. Scheint der Monat der großen Moves von Marvel zu sein. Denn Marvel hat noch was ganz Großes anderes verkündet. Marcello. Wer?
Ja.
Von wem spreche ich?
Von Robert Downey Jr., der gute Herr, der kehrt zurück, aber sozusagen in neuem Kostüm. Aber ich kann auch schon sagen, wie sehr mich das interessiert oder wie sehr mich das über den Haufen geworfen hat. Nee, das sind mal verwirrte Sprichwörter bei Filmpalava. Aber inwiefern mich das beeindruckt hat, weil ich vor der Folge erstmal fragen musste, wen soll er jetzt nochmal spielen? Und Tobi, wen soll er nochmal spielen?
Das habe ich recherchiert. Es ist Dr. Doom oder Victor von Doom, anscheinend ein sehr großer Anti-Held bei Marvel, der, das muss ich aber auch alles nachlesen, der ein Wissenschaftler und auch Magier ist und irgendwie so der Oberantagonist eigentlich von den Fantastischen Vier, die wohl auch irgendwann demnächst wieder kommen werden. Also es sind wieder ein paar dicke Marvel-Filme, ich glaube Phase 6 geplant. Aber ich, mich hat das weder überrascht noch schockiert. Also mich hat es einfach nicht so wirklich interessiert. Aber ich glaube tatsächlich, dass Marvel damit schon einen guten Move gemacht hat, weil in der Presse ist das ziemlich hochgeschossen und ich glaube, viele lieben einfach Robert Downey Jr. Das ist einfach der Iron Man Darsteller. Ich kann mir nur noch nicht ganz vorstellen, wie die den jetzt als neuen Charakter da.
Ja, das finde ich irgendwie das Seltsame. Das ist, also es ist schon ein PR-Coup. Also die haben es schon geschafft, da wirklich, dass das alle irgendwie mitbekommen haben, dass Robert Downey Jr. zurück ist. Aber es scheint ja wirklich ein anderer Charakter zu sein. Also es so wie ich das verstanden habe, ist es jetzt nicht irgendwie Tony Stark, der sich zu Dr. Doom dann entwickelt oder sowas. Was ich dann fast noch halbwegs interessant fände, also quasi der böse Tony Stark. Es riecht halt so ein bisschen nach Verzweiflung, finde ich. Und es riecht so ein bisschen nach dem großen Check, den sie Robert Downey Jr. unter die Nase gehalten haben. Ey, wir müssen dieses Universum am Leben halten. Wie wär's für 200 Millionen, wenn du zurückkommst als Dr. Doom, der große Bösewicht jetzt. Und dafür, so empfinde ich das, ohne jetzt in dem Universum so tief drin zu stecken.
Ich finde es halt auch, wie du sagst, einfach komisch, so die ikonischste Figur, also den Schauspieler der ikonischsten Figur wiederkehren zu lassen als jemand anders. Also eigentlich ist das eher eine Sache, wo ich sagen würde, das macht man doch nicht. Also jetzt mal ehrlich, ich nehme doch auch nicht irgendwie Viggo Mortensen, zu dem kommen wir später auch nochmal, aus dem ersten Teil von Herr der Ringe und lasse den dann irgendwie im Hobbit-Teil einen anderen Charakter spielen. Also das wäre doch was, wo ich eigentlich als Franchise sagen würde, nee, das können wir nicht machen, weil der Charakter ist so ikonisch.
Ja, ich glaube wirklich, denen gehen die Ideen da aus, wie die den großen Coup landen sollen. Und das ist halt das, was denen eingefallen ist.
Ich glaube schon, dass das so ein Multiversumsding sein könnte. Das ist Iron Man in einem anderen Multiversum und da wird er zu einem Dr. Doom oder irgendwie sowas. Ich meine, Marvel, also lässt sich da immer alle Türen offen. Was ich aber auch spannend finde, ich habe nachgelesen, Dr. Doom ist so einer, der hat ein verbranntes Gesicht und nimmt nie seine Maske ab. Und da muss ich auch wieder dran denken, warum muss es dann Robert Downey Jr. sein? Das erinnert mich so ein bisschen an Pedro Pascal in Mandalorianer.
Ja.
Da denkst du dir so, ja, lohnt sich das? Oder Michael Fassbender in Frank hieß, glaube ich, der Film. Der trägt ja einfach den ganzen Tag.
Ja, der Film ist super.
Der Film ist klasse, aber da fragt man sich, muss man jetzt für diese, ja, dafür so einen hochkarätigen Schauspieler nehmen? Und dann könnte es doch wieder einfach reines PR-Gedöns sein.
Wie fandet ihr den Auftritt von Robert Downey Jr.? Ich fand, das war schon sehr selbstherrlich.
Ja.
Also das war schon sehr, feiert mich, ich weiß, dass ihr mich liebt, so. Ich meine, er ist einer der wenigen Personen, der das zum Teil durchziehen kann, aber ich fand, das war schon dick aufgetragen.
Aber guck dir mal jeden Auftritt von Robert Downey Jr. im Marvel-Universum auf. Also wenn der irgendwo schauspielerisch bei einer Comic-Con auftritt, der tritt er immer als der Oberbabo auf.
Und die Reaktion des Publikums war ja auch frenetisch. Also es war schon krass. Aber ich fand, also es war schon sehr, feiert mich als den neuen Gott so quasi von Marvel. Und ich meine, er hat ja einen Punkt, ne? Anscheinend kann Marvel nicht ohne ihn. Und das muss sein Ego schon bestätigen in gewisser Art und Weise.
Ich habe aber auch gelesen, dass Harrison Ford auch ins Marvel-Universum eintritt. Habt ihr das auch gelesen?
Nee.
Oder? Oh, jetzt hoffe ich, dass das keine Filmpalaver-Viertelfakten sind. Der soll wohl irgendeine Rolle in Richtung Captain America übernehmen. Also nicht, er wird nicht Captain America, aber irgendwo da. Keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Ich sehe Harrison Ford nicht im MCU.
Ich bin ja aber auch einfach.
Der hatte doch schon raus. Keinen Bock auf Star Wars.
Ja. Aber ich denke mir auch, in welchem Multiversum jetzt und dann in welcher Zeitzone und
Ich glaube halt, die Moves sind die falschen irgendwie. Weil, also generell diese ganze Prequel-, Sequel-Geschichten und so weiter, gefühlt werden Filme einfach nur noch dadurch verkauft, dass du irgendwelche Charaktere da drin hast, die du kennst. Oder du hast irgendwelche Stories, die weitergehen, weil du weißt, du kennst schon wie die erste Story und so. Aber vielleicht mal so diesen mutigen Ansatz, einfach einen guten Film zu machen.
Moment mal.
Revolutionäres. Es muss ja nicht so super wildes sein, sondern einfach einen kleinen, guten Film. Das wäre doch mal was das MCU gebrauchen könnte.
Tja.
Naja.
Aber ein guter Film ist eventuell Alien Romulus.
Ja, tatsächlich muss ich sagen, bin ich davon ein bisschen überrascht. Also ich war nie der große Alien-Fan und wir hatten auch letztens so zum Thema Fincher und so, habe ich mir nochmal einen Alien-Teil teilweise angeschaut und deswegen war meine Erwartungshaltung auch so, ja, gucken wir mal, wird wahrscheinlich nicht so mein Genre sein und ich war, ja, gestern ist jetzt egal, aber der Film, wenn die Folge rauskommt, läuft ja gerade ganz neu im Kino und ich würde wirklich sagen, der lohnt sich. Also, was mich vor allen Dingen richtig beeindruckt hat, war der Umgang mit Licht. Und den finde ich wirklich in dem Film richtig grandios. Also, so oft hast du irgendwelche Gänge oder so lange Sachen, wo so Licht durchläuft oder eine bestimmte Beleuchtung da ist oder irgendein Dampf, der richtig nice inszeniert ist. Oder auf dem Boden Wasser, du hast verschiedene Farben, die benutzt werden. Und ich fand den Film einfach die ganze Zeit nice zum Anschauen, tatsächlich. Und ganz viele Bilder, die auch nicht im Trailer sind. Also der Trailer nimmt nicht die guten Bilder vorweg. Im Gegenteil. Ich finde, im Film sind sehr viel mehr gute Bilder, als man im Trailer sieht. Machen einfach Spaß. Also es macht einfach Spaß, sich das anzuschauen. Es ist natürlich hier und da, der Regisseur Fede Alvarez ist halt eigentlich ein Horrorregisseur primär. Und das merkt man an der einen oder anderen Stelle. Das ist halt schon dann ein bisschen gore-lastig. Also da braucht man ein bisschen harte Nerven und da muss vielleicht auch mal kurz wegschauen, wenn man das nicht so gerne mag.
Aber das ist ja Alien, also das passt ja schon. Es ist auch Alien. Ja, wollte gerade sagen, passt ja da rein.
Es passt auch, absolut. Und ich finde, er hat auch eine gute Mischung gefunden aus dem Science-Fiction- und Horror-Element. Also es ist auch nicht überwiegend, sondern an den Szenen, wo halt was passiert, da sieht man halt dann auch relativ viel, was passiert. Aber wie du schon sagst, das gehört auch immer mit dazu. Und ich fand die Story auch tatsächlich gut. Also das war nicht so völliges Chaos, man wusste gar nicht, ja gut, die kämpfen jetzt gegen das Vieh, aber alles andere ist egal. Sondern irgendwie, es gab noch so eine kleine Hintergrundgeschichte und mir hat es gibt am Ende noch eine Schleife, sage ich mal, die ich jetzt nicht mehr gebraucht hätte, die mir vielleicht auch ein bisschen zu viel war. Aber zum Beispiel, ich war mit Ellie im Kino und die fand das zum Beispiel gut. Die meinte, nee, ist eigentlich irgendwie folgerichtig, dass die Schleife noch gezogen wird. Also es ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Aber ja, also summa summarum, wenn man so generell Alien mag, der schließt zeitlich, glaube ich, an den ersten Teil. Also spielt quasi zwischen dem ersten und dem zweiten, rein von der zeitlichen Abfolge her. Und es hat wieder richtig dieses Feeling von Enge, Raumschiff und die ständige Bedrohung, die überall lauern könnte. Ich kann es empfehlen und ich kann es auch im Kino vor allen Dingen empfehlen. Sowohl soundtechnisch als auch visuell.
Und auch wenn man die alten jetzt nicht mehr so parat hat?
Absolut. Du brauchst den alten eigentlich quasi gar nicht zu kennen. Es wird eigentlich alles durch den Film selber klar, tatsächlich.
Ah, cool. Interessant. Also, ich fand ja auch schon hier seinen Evil Dead Rise-Film von Fede Alvarez. Obwohl ich kein Horrorfan bin, fand ich den sehr atmosphärisch, das war einfach ein gut gemachter Horrorfilm, der einfach einen eigenen Vibe hatte. Und deswegen, ich habe auch schon Bock auf den. Also, freut mich, dass du da rausgekommen bist und jetzt nicht direkt denkst, so, ja gut, mit dem Alien-Franchise bin ich wirklich durch.
Nee, wirklich. Also wirklich, wie gesagt, ich kann es nur betonen, lohnt sich echt im Kino anzuschauen. Es gibt auch tatsächlich einen Charakter, den gibt es ja, glaube ich, im ersten Teil auch. Es gibt da, glaube ich, im ersten Teil auch so einen Androiden. Und es gibt im zweiten Teil wieder einen. Und der ist auch einfach als Charakter echt interessant an vielen Stellen. Also nicht jeder Charakter, klar, es ist immer noch irgendwie Horror-Science-Fiction. Nicht jeder Charakter hat jetzt dieselbe Tiefe, sage ich mal. Aber das, finde ich, ist auch okay. Aber gerade diesem Androiden zuzuschauen, war einfach interessant, war spannend. Also ihr merkt schon, ich bin auf jeden Fall positiv motiviert für den Film auch ein bisschen zu werben, weil ich glaube, wir waren halt eingeladen zum Pre-Screening. Ich weiß nicht, ob ich sonst ins Kino gegangen wäre und ich finde, ich hätte was verpasst.
Wenn ich dich auf eine Wertung festnageln müsste, wo wärst du ganz grob?
Ich würde dem auf jeden Fall, ja, das ändert für mich, aber eine 8 würde ich ihm auf jeden Fall geben.
Also wir sind meistens
von 10.
Also eine 4 von 5.
Ja.
Meistens machen wir die 5
ja,
Sterne.
Ja, also visuell sogar besser. Visuell bin ich fast bei 5 von 5. Ich fand den super ansprechend. Dann muss ich halt ein paar Abzüge machen wegen, ja, hier und da vielleicht ein paar Story-Sachen oder so oder charakterliche Schwächen. Aber ja, wirklich. Also ich bleib dabei. Geht ins Kino.
Machen wir.
Und jetzt machen wir einen harten Cut von Alien Horror zu etwas anderem, was Köpfe platzen lässt? Nee. Alles steht Kopf 2? Habe ich nicht
stehen? Nee, war schon eine sehr gute Überleitung.
Die Überleitung war ein bisschen schwierig.
Ich würde sagen, aber die Überleitung spiegelt die Temperatur wieder.
Ja,
von
ja.
35 Grad.
Jetzt ist hier heute eine Hitzeschlacht.
Also heute ist hier der heiße Dienstag.
Genau.
Ja, alles steht Kopf 2. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt mittlerweile noch läuft, aber ich hatte einen.
Läuft bei uns noch tatsächlich
in den
Läuft sehr lange. Immer spät sind mit den Filmen, mit den Kinderfilmen.
Ich glaube, ich hatte den, das ist nämlich auch schon was her, dass ich den jetzt gesehen habe. Aber ich mach's auch kurz und knapp. Wer Alles steht Kopf 1 cool fand, der wird diesen Film genauso lieben. Der ist richtig klasse, der ist spaßig, tiefgründig und wieder so fucking krass kreativ. Also das fand ich bei dem ersten ja schon so beeindruckend, wie die da, weiß ich nicht, die alten Gedächtniszellen wegsaugen und sowas. Aber da hast du wieder, da kommen ganz viele neue Sachen und du bist immer wieder begeistert da am Gucken und funktioniert auch emotional super. Also ist ein richtig cooler Film. Kurz und knapp, guckt euch Alles steht Kopf 2, falls es noch geht, auch im Kino an. Vielleicht in einem Doppel-Dings mit Alien Romulus. Muss noch überlegen, was zuerst.
Barbenheimer
von 24.
Alles steht Alien.
Alles steht.
Alien steht Kopf.
Alien steht Kopf. Romulus. Ja. Also da wollte ich einfach nochmal eine kurze Empfehlung aussprechen. Bestimmt kommt er auch irgendwann demnächst mal auf Disney.
Ich finde interessant, weil jetzt machen wir quasi die dritte Ecke vom Dreieck. Ich habe nämlich auch einen guten Film gesehen im Kino. Und zwar Love Lies Bleeding mit Kristen Stewart, eine A24-Production, die so ein bisschen Bonnie und Clyde-Geschichte erzählt zwischen in den 80er Jahren, zwischen Kristen Stewart und einer Bodybuilderin. Und ich muss sagen, der Film hat unglaublich viel Vibe. Also der hat einen super coolen Soundtrack, der sieht aus wie in den 80er Jahren, der fühlt sich an wie Analogfilm. Der ist so ganz, hat so ganz warme Bilder und so, alles ist so leicht dieser Orange-Gold-Touch und super cool inszeniert auch von den entscheidenden emotionalen Szenen. Die spürst du auf eine sehr interessante Art und Weise. Hat Fuck-Up-Elemente, also Mindfuck-Elemente, wo du kurz so, was zur Hölle? Aber ist sonst ein sehr straighter Thriller, Bonnie Clyde-mäßig, fand ich sehr cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat sich sehr kompakt angefühlt, sehr als eigenständiger Film. Halt recht typisch A24, muss man sagen. Also wenn man die Filme von denen mag, dann macht man mit Love, Lies, Bleeding nichts verkehrt, tatsächlich.
Ich muss sagen, der Trailer sah auch richtig geil aus. Es sah auch gerade vom Soundtrack und so, als hätte das so richtig Punch.
Ed Harris ist dabei. Auch so bekannt ist, also Bösewicht-Schauspieler und macht auch in dem Film wieder fantastisch. Also das kann der einfach. Das, ja, kann ich sehr empfehlen auch. Also es laufen gute Filme im Kino gerade.
Ja.
Da kann man nur sagen, bei 35 Grad draußen, was kann es Besseres geben, als in den Kinosaal zu gehen?
Wenn es gut klimatisiert ist.
Ja.
Ich wäre gerade sehr gerne im Kino.
Ja, ich habe tatsächlich sogar noch einen letzten. Was ich jetzt auch mal positiv sagen möchte, weil ich fand letztes Jahr oder im letzten Quartal des letzten Jahres, letztes Halbjahr, kamen sehr viele Filme raus, die sehr, sehr lang waren einfach. Mhm. Und ich find's gut, dass jetzt wieder mehr Filme rauskommen, die so knapp 2 Stunden sind oder so, also so zwischen 90 und 120 Minuten sich irgendwo bewegen. Und das gefällt mir tatsächlich momentan sehr viel besser.
Ich willst du etwa sagen, die ideale Filmlänge ist 100 Minuten?
Da war mal was.
Da wird alte Diskussionen aufgerissen hier.
Kleiner Verweis zu unseren wilde Fragerunden. Genau, ich habe noch einen letzten Kinofilm, der auch, glaube ich, seit dem 8.8., wenn ich mich nicht irre, in den deutschen Kinos läuft, und zwar The Dead Don't Hurt mit und von Viggo Mortensen. Also Viggo Mortensen auch als Regisseur, der gute alte Aragorn. Und hat, glaube ich, sogar das Drehbuch auch geschrieben und spielt auch die Hauptrolle oder eine der beiden Hauptrollen.
Und hat die Musik gemacht.
Und hat die Musik gemacht.
Ja, der hat auch noch die Musik gemacht. Also, ich weiß nicht, der ist ja ein Rundum-Talent offensichtlich. Und der Film scheint sein komplettes Baby zu sein.
Okay, krass.
Aber ist es ein gutes Baby? Ist die Frage.
Also, erstmal, es ist ja ein Western. Und ich würde sagen, auch an sich vom Setting her und vom Feeling her, auch so, bekommt dieses klassische Western-Feeling auf jeden Fall auf, was ich erstmal gut finde. Das hat die Schwäche, dass die Charaktere teilweise ein bisschen plakativ sind. Also es ist sehr klar, wer ist der Gute, wer ist der Böse. Dann die Frau, die sich gegen die bösen Männer irgendwie durchsetzen will oder soll oder in diesen Gesellschaftsstrukturen so ein bisschen gefangen ist oder da ausbrechen will. Also die Charaktere sind jetzt nicht besonders, wie soll ich sagen, nicht besonders divers strukturiert, sondern es ist relativ klar sofort.
Sie sind nicht kompliziert.
Die sind nicht kompliziert, genau. Was ja aber auch mal was für sich hat. Und ich finde, für so einen klassischen Western ist das auch in Ordnung, wenn ich weiß, okay, das ist halt der Held und das ist halt der Bösewicht, gegen den es geht. Das führt aber natürlich auch dazu, dass es ein bisschen vorhersehbar ist an einigen Stellen, wie so die Story verlaufen wird. Und trotzdem fand ich es eigentlich am Ende, als ich rauskam, einen guten Film. Also die Szenen, das Drehbuch fand ich vor allen Dingen gut. Also vor allen Dingen Pluspunkte fürs Drehbuch. Vor allem, wenn das von ihm ja selber war, muss ich sagen, das kann er. Wenig, also viel das, wie heißt es nochmal? Don't show.
Show, don't tell.
Show, don't tell. So.
Don't show.
Nicht don't show, genau.
Schwarzer Bildschirm,
also vieles, das ist was du machen kannst. Genau, also vieles, was einfach eben nicht in den Dialogen alles ausgesprochen wird. Mhm. Sondern teilweise einfach, es wird irgendwie eine Frage in den Raum gestellt und die wird beantwortet durch Blicke, durch eine Reaktion, durch was, was danach passiert. Und es wird nicht alles erklärt immer oder alles zu Tode geredet, sondern eigentlich kommt der Film mit relativ wenig Sätzen aus und das führt aber nicht dazu, dass man weniger Emotionen hat. Also ich find's, wenn man ja seit längerer Zeit mal wieder einen guten, soliden Western sehen möchte, kann man sich The Dead Don't Hurt auf jeden Fall auch gut angucken.
Ist der gute Viggo denn der Gute?
Der gute Viggo ist der Gute, ja.
Weil sonst hätte ich Probleme mit den anzugucken.
Nein, du bekommst den guten Aragorn.
Ich glaube, er hat auch im Vorhinein gesagt, dass er Lust hatte, einen ganz klassischen Western zu drehen. Und das, ja, das ist die Erwartungshaltung, glaube ich, wie man da dran gehen sollte. Ne? Mhm.
Und das hat er auch, also wenn das auch die Prämisse war, dann hat er das auf jeden Fall wunderbar umgesetzt. Weil ich finde, genau das ist es.
Wo wir sowieso schon mal bei trockenen Gebieten sind und Sand. Die Überleitung sind heute wieder Gold. Genauso golden, wie die Ehren, durch die Maximus gelaufen ist.
Die Hand fährt, ja.
Im ersten Gladiator. Was uns zu einem Trailer führt, der veröffentlicht wurde. Auch jetzt schon wieder eine Weile her, aber wir wollten trotzdem nochmal drüber schnacken. Gladiator 2 kommt und zum ersten Mal sieht man einige Szenen aus dem Film in einem recht langen Trailer, den ich, persönlich abgebrochen habe nach anderthalb Minuten. Weil ich den ganzen Film nicht gucken wollte, also nicht alles gespoilert haben wollte.
Ja.
Wie waren eure Reaktionen auf den Trailer von Gladiator 2?
Willst du starten, Marshall?
Kann ich gerne. Also ich habe mir den ganzen Trailer angeschaut und ich habe sehr gemischte Gefühle. Weil bei einigen Szenen dachte ich mir, ah ja, nice, Gladiator, da kommen wieder so die alten Gefühle auf vom alten Gladiator und ich denke mir so, ah ja, das ist eigentlich von der Filmidee her schon nice. Und da kann man bestimmt auch noch was rausholen. Und dann gab es aber auch einige Szenen, wo ich dachte, ah, zum einen CGI. Wo ich dachte so, weiß ich nicht, möchte ich in so einem Film eigentlich weniger sehen. Ich möchte in so einem Film, wenn jetzt Gladiator 2 kommt, möchte ich mehr, dass es wieder so eine Storyline ist von einem Charakter. Und nicht irgendwie einfach nur großes Gemetzel und wir nutzen jetzt dieses Kolosseum-Setting nochmal aus, um möglichst pompös das zu inszenieren. Sondern ich möchte halt dann so eine Story haben, wie es halt bei Maximus der Fall war. Wo der Fokus halt ganz klar war und die Storyline ganz klar war. Und ich fürchte fast, dass das dem Film nicht so gut gelingen wird.
Hm. Bin ich, glaube ich, bei dir. Also das Bindeglied ist Kaiser Lucius, oder Lucius, der wohl im Teil 1 auch vorkommt, das ist ja dieser kleine Junge. Und der ist jetzt erwachsen, mehr oder weniger, und der ist auch der Hauptcharakter. Die Story ist, nach dem, was ich kurz gelesen habe, sehr simpel. Und das ist, glaube ich, auch mein Kritikpunkt. Ich finde, optisch sah der cool aus. Also CGI-mäßig, ja, ich sehe da schon ein, zwei Szenen, auf die du da wahrscheinlich anspielst. Da dachte ich mir auch so, okay. Aber da ist ja noch ein bisschen Post-Production-Zeit drin. Ich hoffe, dass das nochmal ein bisschen gedreht wird. Und dann fand ich es schon irgendwie auch cool. Also ich sag zumindest Stichwort Nashorn oder sowas. Also
ja, das sah man ja, recht schön. Ja, ja.
Aber ich weiß, das sah nicht amtlich aus, aber ich find's einfach cool, Nashorn in der Arena. Das, da habe ich schon mal Bock, das zu sehen.
Ich glaube, das war der Punkt, wo ich ausgemacht habe.
Ja, das.
Weil ich dachte so, ja, irgendwie will ich nicht sehen.
Ist too much dann. Ja. Pedro Pascal ist dabei, Denzel Washington finde ich ist dabei und das finde ich cool. Der spielt da irgendwie
das fand ich auch cool,
eine amüsante Rolle. Ich glaube, es wird einfach ein angenehm, also wird, glaube ich, ein guter Film, aber wird niemals an Gladiator rankommen. Einfach genau wegen dem Punkt, den du meinst. Story-mäßig wird das auch kein Gladiator 2.0 für mich, sondern einfach so ein, eher so ein Spin-off. So werde ich das sehen, glaube ich.
Ich bin gespannt. Also, ich weiß nicht, das ist auch so wieder so ein Film, den eigentlich die Welt nicht braucht, gefühlt. Und Ridley Scott hat sich in den letzten Jahren nicht so mit rumbekleckert. Paul Mescal und P- Pedro Pascal sind aber wunderbare Schauspieler und Denzel Washington sowieso. Also die Zutaten sind theoretisch da, dass der Film mir gefallen könnte. Der Trailer hat mir aber auch schon von dem Edit und so weiter nicht gefallen und von der Musik, die teilweise darunter gelegt war und so. Da können die nicht unbedingt was für, weil manchmal macht das Studio einfach, was sie wollen, was sie will mit dem Trailer. Deswegen, das wird so ein Film sein, ich werde mir nichts mehr dazu angucken und dann, wenn er eines Tages irgendwie in eine Presseverführung kommt oder ins Kino, werde ich mir den anschauen und dann...
Das ist am 14. November der Fall.
Ja. Genau.
Nächste gute Überleitung, Niklas.
Ja. Was nicht am 14. November kommt, sondern wahrscheinlich erst 2025, um genau zu sein, am 2. Juli 2025, was gewiss noch verschoben wird, aber das ist das derzeitige Datum, ist der nächste Eintrag in die lange Liste der Jurassic Park / World Filme, nämlich Jurassic World 4 Rebirth. Also, wo es jetzt schon so verschiedene Nachrichten zu gab, die teilweise so, ja, also der Regisseur soll Gareth Edwards werden, was ja kein schlechtes Zeichen ist. Scarlett Johansson soll mitspielen, Mahershala Ali soll mitspielen, auch keine schlechten Zeichen. Aber es ist der vierte Teil von Jurassic World und es soll so ein Soft-Reboot werden auch noch von dem, was ich gelesen habe. Weiß ich nicht. Wie sind eure Gefühle da? Also.
Ja, es ist halt, es kommt immer wieder dasselbe, aber ja. Ich kann es auch nicht oft genug sagen. Warum nicht einen neuen guten Film machen und nicht Jurassic World Teil 7? Aber okay, dagegen können wir uns nicht wehren. Es kommt nun mal Jurassic World Teil 7. Ich habe aber auch die letzten zwei Jurassic World schon nicht mehr gesehen, weil ich den ersten schon nicht so gut fand von Jurassic World. Und die anderen beiden, mir dann glaube ich, vielleicht habe ich den zweiten sogar noch gesehen, aber hatte auch kein großes Interesse daran. Was ich noch gelesen hatte, war, dass es wohl im Stadtsetting spielen soll.
Habe ich auch gelesen,
tendenziell. Ja. Da frage ich mich, wie sie das umsetzen oder was da dann draus werden soll. Aber von daher, ja, meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Wobei ich die Besetzung auch interessant finde zumindest.
Ich könnte mir vorstellen, die gehen irgendwie die Route Labor in der Stadt oder sowas und da bricht ein Dino aus oder so. Who knows?
Erinnert mich irgendwie an den zweiten Teil, wo der T-Rex in der Stadt ist. Den fand ich irgendwie nicht so gut.
Nee, kurz und das stimmt, gesagt. Ja.
Ich habe das auch nur gelesen und es hat sich wieder für mich wie so ein Ausbringen von einem Franchise angefühlt.
Ja.
Was eigentlich eine gute Überleitung ist.
Ja, das ist wahr.
Denn welches das Franchise zu nennen, tut schon weh. Aber welche Marke in den letzten Jahren doch schon sehr schmerzhaft ausgewrungen wurde und wo unsere Herzen teilweise stark geblutet haben, weil der Griff dann doch sehr stark war von Amazon, ist Herr der Ringe. Und eventuell weinen und bluten wir diesen Monat noch ein bisschen mehr, denn die Staffel 2 von Ringe der Macht kommt heraus. Die Trailer sind veröffentlicht. Habt ihr die Trailer gesehen?
Ja.
Ich habe mir sogar den ganzen Trailer angeguckt, fast 3,5 Minuten.
Weil
es mir egal war. Weil es mir wirklich, weil ich dachte, ja. ist mir egal, ob ich mich da spoilern lasse. Ich gehe richtig erwartungslos da rein. Ich werde das gucken, aber...
Genau. Ja. Also Ende des Monats ist es soweit. 29. August geht es los mit der zweiten Staffel. Und mir geht es genauso wie dir, Tobi. Das ist eine erstaunliche Gleichgültigkeit, die sich da breit gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob wir viel dazu sagen müssen.
Eigentlich nicht wirklich. Also mir geht's auch so. Ich habe auch im Trailer hatte ich auch wieder das CGI-Problem.
Ja. Oh ja.
Und wie gesagt, das fand ich ja bei Alien Romulus richtig nice. Da hatte man nämlich nicht das Gefühl, dass alles nur CGI ist, auch wenn bestimmt auch vieles das war, aber es sah nicht so aus. Und jetzt bei dem Trailer von Ringe der Macht dachte ich mir auch wieder, die wollen es teilweise dann gefühlt zu episch machen. Hm. Und statt sich auf die Charaktere zu konzentrieren, also so wirkt es auch im Trailer schon wieder. Vielleicht tue ich der Serie jetzt auch Unrecht. Und die Charakterentwicklung in Staffel 2 ist grandios gelungen. Aber es wirkt schon wieder so, als wäre der Fokus mehr auf möglichst episch anstelle von möglichst tiefgehend. Und logisch.
Ja.
Logisch, das wäre mal was.
Also, ja.
So ein bisschen, so eine Prise-Logik könnte die Serie wirklich gut vertragen.
Ja. Ich fand so ein paar Shots sahen ganz cool aus. Da hatte ich so ein bisschen die düsteren Herr der Ringe-Vibes, muss ich ehrlich sagen. Also, aber das wurde dann schnell. Ja, durchbrochen von so ein paar Elben-Settings, was einfach so clean aussah und genau dieses Düstere nicht mehr hatte. Und dann dachte ich, war ich auch direkt wieder raus. Also, tja.
Ich meine, was ich zumindest ganz gut fand, ich fand, es sah schlachtenmäßig, weil das war ja bei Staffel 1, da haben dann immer so 6 Reiter gegen 5 Orks gekämpft. Das war dann die große Schlacht. Das war also, oder? Das war schon häufig. Dann kam so die ganze Reiterei und das waren dann irgendwie 10 Pferde. Und ich finde, da hatte man im Trailer jetzt schon, ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber aber da hatte man im Trailer schon das Gefühl, dass da irgendwie ein bisschen mehr los ist.
Ja,
das muss nicht Trailer unbedingt besser sein.
Ja, ja. Genau.
Ja, ja.
Ich freue mich auf Durin. Das ist das Einzige. Den mochte ich.
Ja. Also, ja. Schauen wir mal, was.
Niklas, ich habe das Gefühl, ich bin von uns dreien zumindest noch am offensten der Serie gegenüber. Hm. Ihr seid schon sehr auf der Route des Abschaltens.
Ach, ich bin wirklich auch so sehr neutral. Also daher kann es mich dann positiv überraschen. Also so ganz niedergeschlagen wie Niklas bin ich nicht. Der weint ja gleich hier einfach nur. Aber ja. Mal gucken. Es wird viel Fanservice auf jeden Fall geben. Und ich glaube, das geht auch leider eher wieder schief. Niklas, was könnte denn nicht schief gehen?
Was tatsächlich nicht schief gehen könnte, ist die zweite Staffel von The Last of Us. Viele zweite Staffeln heute, erstaunlicherweise. Und hier haben wir etwas, wo die erste Staffel sehr positiv überrascht hat. Wir haben erneut Pedro Pascal, der ja in den letzten Jahren die Geheimwaffe für alles ist tatsächlich. Also wenn Pedro Pascal nicht dabei ist, wie kann das ein Erfolg werden, ist die Frage.
Hat Marvel den schon?
Hat Marvel Pedro Pascal?
Warte mal, es gab mal dieses, ist das Pedro Pascal? Dieses Moon?
Moon Knight war
Isaac.
Oscar
Isaac,
das war nicht Pedro Pascal. Ich glaube, Marvel hat nicht Pedro Pascal.
Das ist der Fehler.
Das wäre Dr. Doom gewesen, du. Das wäre der Reveal gewesen. Aber ich verstehe auch nicht, wie sein Kalender funktioniert, um
ehrlich zu sein. Ja, das ist wahr, ja.
Also, naja, zumindest The Last of Us Staffel 2 soll in den ersten Monaten von 2025 kommen. Der Trailer verrät schon quasi, dass es um den Konflikt geht, der am Ende von der ersten Staffel im Wesentlichen in der letzten Folge da angestoßen wird und dass das offensichtlich riesige Konsequenzen hat, was mich schon sehr positiv stimmt, was anscheinend haben da Taten Konsequenzen, was man über eine gewisse andere Serie, von der wir geredet haben, nicht unbedingt sagen kann. Es soll allerdings nur 7 Episoden sein, anstatt den 9 in Staffel 1. Und interessanterweise ist mir im Trailer aufgefallen, dass sie da einen Shot drin haben, der wie aus dem Spiel aussieht. Habt ihr das gesehen? Wie aufmerksam, ich werde das hier reinschneiden tatsächlich, wie aufmerksam habt ihr den Trailer geguckt, weil es gibt da so ein Frame oder 2 Frames, die sehen aus, als hätten die so eine Szene aus dem Spiel genommen tatsächlich.
Aber ich muss tatsächlich zugeben, dass ich Last of Us 2 nur am Anfang ein bisschen gespielt habe und nur Last of Us 1 durchgespielt habe, deswegen weiß ich gar nicht ganz genau, wie es da weitergeht.
Geht mir genauso, deshalb bin ich auch sehr gespannt. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich auch so absichtlich sein. Ich meine, also auch in Staffel 1 war es ja öfter mal so, dass so ein paar Settings, Kameraeinstellungen, wie die Kamera rumgeht, auch so sehr angelehnt war wie an Videospiel. Und ich finde das überhaupt nicht störend. Das finde ich das Coole.
Nee, es war eine komische Sache, die mir einfach aufgefallen ist. Es gibt halt wirklich eine Szene, und du siehst, das sind de facto die Schauspieler. Also es sind nicht die Figuren aus dem Spiel, aber in der Game-Optik irgendwie. Also es war ein bisschen Meta vielleicht sogar. Who knows?
Gucke ich nochmal rein.
Ja, oder guck in die Folge hier rein. Ich werde mir Mühe geben, diesen Schnipsel da rauszukriegen und hier reinzuschneiden.
Dann haben wir direkt ein View mehr. Sehr gut.
Ein View mehr dann. Ja. So, macht euch bereit für die nächste famose Überleitung. Denn was mehr als ein View bekommen würde, wenn es denn tatsächlich passiert, ist die Warhammer 40k-Serie mit Henry Cavill. Die allerdings im Moment noch in wilden Gewässern unterwegs ist, denn die ist noch nicht in trockenen Tüchern.
Wow.
Es ist wirklich, sehr warm hier. Es ist sehr warm, es ist sehr spät und es tut mir leid.
Ich finde, du machst das fantastisch.
Aber es war ja eigentlich ein Geschenk der Götter, dass Henry Cavill de facto als Showrunner und als Hauptdarsteller, war so ja zumindest das Gemunkel, also zumindest vor der Kamera und hinter der Kamera, verallgemeinern wir es ein bisschen, die Warhammer 40k-Serie nach vorne treiben will. Und jetzt, zu dem, von dem, was ich gelesen habe, gibt es Diskussionen, denn Amazon soll die produzieren und Games Workshop gehört die Marke. Und angeblich soll bis zum Ende des Jahres die kreativen Richtlinien, das ist jetzt ein Zitat aus dem Artikel, den ich gelesen habe, gesetzt werden für die Serie. Und da scheint es größere Probleme zu geben. Also, dass die sich nicht so richtig einigen können. Mhm. Und der Deal platzt, wenn das bis zum Ende des Jahres nicht passiert ist. Aber jetzt, als ich das gelesen habe, war meine große Frage, wie genau sind denn diese kreativen Richtlinien und was muss da genau alles geklärt werden, was man nicht innerhalb von mehreren Monaten schaffen kann? Also
es geht um rechtliche Dinge, da kann man immer eine Menge klären. Und ich meine, Games Workshop ist an sich eine große Marke, ist wenn jetzt auch nicht im Filmbusiness. Das, da geht es wahrscheinlich um verdammt viel Geld.
Ja, er hat ja wahrscheinlich auch viele Ansprüche, ne? Dass wenn das verfilmt wird, so ihre Marke, was dann alles erfüllt sein muss und nicht gemacht werden darf. Und ich glaube schon, dass das wahrscheinlich ein recht großer Katalog ist tatsächlich.
Ja. Vielleicht haben wir auch so schlechte Beispiele aus der Vergangenheit von Amazon.
Möglicherweise spielt das da mit eine Rolle.
Vielleicht haben sie gesagt, hör mal, hier werden wir mal die kreativen Richtlinien ganz genau ziehen.
ja.
Also ja, einfach dass dieses Eigenständige von Warhammer, die haben ja irgendwie, ich habe das nie gespielt, aber die haben ja auch so eine Hintergrundgeschichte und alles Mögliche, dass das möglichst ja nicht verhunzt wird durch filmerische Freizügigkeit.
Ich muss auch sagen, ich bin jemand, der hat, ich habe auch Warhammer nie gespielt, aber ich habe mir 10.000 von diesen Lore-Videos schon reingezogen. Also diese ganze Welt davon, die finde ich einfach faszinierend. Und die, es gibt so Kurzfilme, Astartes heißen die, die sind mega cool. Also die Welt finde ich faszinierend.
Oh. Ja, und dass Henry Cavill dahinter steckt, weil es gibt so viele Interviews, wo Henry Cavill da ist, dieser absolut gut aussehende Pumper-Typ, der dann einfach dieses fucking Nerd-Hobby hat und selber Warhammer 40k spielt.
Ja,
der hat
auch irgendwelchen
Interviews, dann quatscht er mit irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, und dann merken die so, dass die das beide zocken, dann, oh, sag mal, eine Partie, und das wirkt einfach so herrlich sympathisch, weil dem kauft man das auch irgendwie ab.
Ja, und gleichzeitig sieht er halt aus wie so ein Typ aus Warhammer. Das ist halt die Sache, ne? Dass der halt so.
Okay,
ja. Also wenn du den in so einer fetten Rüstung dir vorstellst, das wäre schon, würde ich schon gerne sehen auf dem Screen. Und das wäre schon sehr schade, wenn das nicht funktionieren würde. Ich meine, er ist ja ein bisschen gehuntet, ne? Das gehuntet, verflucht mit Serien, die ihm geliebte Charaktere verfilmen. Weil bei Witcher war er ja schon nicht ganz glücklich, wie das gelaufen ist. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass ihm auch sehr wichtig ist, dass da die kreativen Wege oder dass die Richtung, in die es gehen soll, dass sie schon vorher festgelegt wird, damit er nicht wieder in die gleiche Situation kommt wie bei The Witcher.
Ja. Besser wäre das.
Jetzt macht ihr mal hier eine Überleitung. Ich bin out of Überleitung.
Blade Runner 2099 soll kommen. Ja, ich hatte keine Zeit, mir hier was zu überlegen. Und zwar als Serie, spielt 50 Jahre nach Blade Runner 2049. Drehstart war eigentlich 2023 geplant, bist immer noch begeistert von meiner Überleitung.
Ja, Mathe kannst du.
Achso. Mathe auch, ja.
Ja, muss man mit ein bisschen mit flexen. Genau, also Drehstart war eigentlich 23 geplant, ist aber wegen des Hollywood-Streiks verschoben worden. Ridley Scott, ausführender Produzent. Und es soll wahrscheinlich irgendwann 25 auf Prime erscheinen. Das sind erstmal so die ganz groben Randnotizen.
Auch Amazon, ne?
Ja.
Ich habe noch zwei Cast. Michelle Yeoh und Hunter Schäfer.
Mhm. Kennt man aus Everything, Everywhere, All at Once und Euphoria.
Exakt. Und ja, ist noch zu früh, sich da irgendwie größere Gedanken zu machen, finde ich. Also mir wäre fast lieber, wenn Denis Villeneuve der Producer dahinter wäre und nicht Ridley Scott, auch wenn Ridley Scott Blade Runner natürlich ins Leben gerufen hat. Ja, weiß ich nicht.
Lieber ein Film als eine Serie, glaube ich. Ich glaube, in dem Film, da kann man so richtig reintauchen. Bei der Serie habe ich irgendwie zu viel Angst, dass das zu B-serienmäßig wird und ein bisschen verhunzt wird.
Ich mochte die Kurzfilme, die mit Blade Runner 2049 zusammen veröffentlicht wurden, sehr gerne. Also die Anime-Kurzfilme. Und davon hätte ich gerne mehr. Hm. Also ich, also nicht, es war ein Anime-Kurzfilm und dann noch zwei andere Kurzfilme. Und so ein Blade Runner 2099 Anime, da hätte ich Bock drauf. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann läuft es auch nicht in so Budgetprobleme.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe nämlich dieselbe Sorge wie Tobi ansonsten. Hm. Dass es halt nicht die Qualität einfach halten kann und dann ja einfach dagegen so ein bisschen abstinkt.
Ein bisschen abstinkt.
Ja. Also, behalten wir im Auge. Ist auf jeden Fall interessant. Und jetzt habe ich doch noch eine schöne Überleitung. Wir haben ja heute schon sehr viel Amazon gebasht und Prime. Und es gibt Gegenbeispiele, wie ich letztens feststellen musste. Denn nicht nur ich, auch ihr habt euch an die Fallout-Serie gewagt. Ich habe bisher eine Folge gesehen.
Oh, ich hatte letzte Woche Urlaub und habe es durchgeguckt.
Und fand's geil. Ich habe tatsächlich auch nur, ich glaube, ein oder zwei Folgen gesehen. Lag aber daran, weil ich es zusammen mit meiner Frau gesehen habe. Und der war das am Ende etwas zu brutal. Ich musste übrigens der kurz aufmachen, die klingelt nämlich gerade Sturm, weil sie ihren Schlüssel vergessen hat. Deswegen, okay, Niklas, du musst mich gleich kurz ausblenden, ich bin gleich wieder da, dauert eine Minute.
Ja, ja. Also ich blende dich aus.
Ja. Zwinker, zwinker.
Immerhin hat er eine Hose an.
Ich weiß nicht, ich glaube, das lasse ich drin.
Ich glaube, das muss drin bleiben.
Ich glaube, das muss drin bleiben. Ich glaube, das wird der Cold Open bleiben.
Aber Fallout, wie fandst Fallout, du denn ja. die Serie? Oder die erste Folge meinst du nur?
Ich hab's vor zwei Tagen angefangen, deswegen habe ich nur eine Folge gesehen. Okay. Und mir wurde mehrfach ans Herz gelegt, dass ich mir das mal angucken sollte.
Habe ich dir das auch gesagt?
Kann
oder sein. War das zufällig, dass wir die jetzt so...
Ich habe es auf jeden Fall aus mehreren Ecken gesagt bekommen. Mhm. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo bei Serien, wo ich weiß, dass die viel Zeit-Commitment sind, da bin ich an dem Punkt, dass ich erst die anfange, wirklich, wenn ich dann schon aus mehreren Ecken gehört habe, dass die richtig gut ist. Und bei Fallout habe ich die erste Folge geguckt und ich wusste direkt von der ersten Szene an, dass das Hammer wird. Also das ist eine richtig gute... Tobi, kriegst du...
Erzähl weiter.
Willst du uns
teilhaben? Ich bin noch bei Marcells Aufstehaktion. Tut mir leid.
Ja, sorry. Ich könnte also meine Frau auch nicht da noch Minuten draußen vor der Tür stehen lassen, von daher. Aber ja.
Nee, Entschuldigung, ich hatte einfach gedacht, du machst die Kamera auf dich, blendest mich aus und dann passt das schon. Hat jetzt so nicht mehr geklappt. Ich entschuldige mich an dieser Stelle.
Ein bisschen chaotisch heute, wie immer.
Es ist wirklich widerlich heiß hier dann.
Es ist wirklich widerlich heiß. Es ist easy über 30 Grad in diesem Raum.
Ah, wird wärmer.
Ja, Fallout-Serie. Lohnt sich, tatsächlich. Also zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe. Und ich werde es weiter gucken.
Ja, und ich kann sagen, guckt es auf jeden Fall weiter. Also ich habe das angefangen und das kam ja vor einem halben Jahr oder so raus.
Ja, das hat schon ein bisschen...
Viel zu lange her. Ja. Ich habe es irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt und dann so gedacht, ach, irgendwann habe ich mal Fallout 3, aber wahrscheinlich nur so ein paar Stunden gespielt.
Ich habe Fallout New Vegas gespielt. Das war schon cool.
War das danach irgendwann?
Ich dachte, naja.
fand ich auf jeden Fall damals ganz amüsant und jetzt diese Serie anzufangen, fand ich richtig geil. Also ich finde, die ist brutal, da kann ich Ellie schon mal durchaus recht geben. Teilweise sehr überraschend brutal, die ist teilweise überraschend an so ein paar Stellen und ich finde so diese ganzen Fraktionen cool. Also spielt, ganz kurz gesagt, nach so, falls du es gerade nicht erzählt hast, wenn ich den Lachflash hatte, es spielt so nach dem Atomkrieg. Und die Welt ist ziemlich, ja, im Eimer. Es gibt so eine Enklaven auf der Oberwelt. Es gibt irgendwelche Bruderschaften. Es gibt so Vaults, wo die unter der Erde wohnen. Und da einfach so diese Welten aufeinanderprallen zu sehen, finde ich richtig cool. Und witzig. Ja. Ich musste zum Teil richtig lachen, einfach aufgrund zum Teil der überraschenden Brutalität, aber einfach auf, genau, diese Absurdität und diese Selbstverständlichkeit, ja. Also wirklich, also ich kann es sehr empfehlen, dann noch untermauert mit dieser geilen 20er-Jahre-Musik.
Ah, freut mich, dass es auch gut weitergeht, weil manchmal guckt man eine Folge und denkt so, ja, das war eine sehr gute erste Folge, hoffentlich hält das Niveau.
Ach, ich fand's cool.
Ja.
Hat Spaß gemacht.
Gut. Ich habe keine Punkte mehr hier auf meiner Liste.
Marcel, hast du noch was gesehen? Sonst hätte ich noch zwei kleine Sachen.
Also tatsächlich jetzt nichts Aktuelles. Ich kann generell tatsächlich, habe ich das Gefühl, dass momentan, ich glaube, dazu kannst du gleich auch noch was sagen, Tobi, zu einer anderen Serie, auf Apple Plus ein paar gute Serien sind. Also falls man da irgendwie noch ein Probe-Abo ausstehen hat, Ich glaube, das könnte man gerade sehr gut nutzen. Ich kann mal eine Empfehlung geben. Das ist keine neue Serie, die läuft schon was länger. Da ist gerade sogar schon die 5. Staffel in der Produktion. Die kommt, glaube ich, nächstes Jahr. Und zwar All of Mankind. Und ja, geht es im Prinzip einfach darum, wie wäre der Zeitstrang verlaufen, wenn die Russen statt den Amerikanern zuerst auf dem Mond gelandet wären. Und entwickelt sich dann dahin, dass dadurch natürlich viel mehr Wettstreit im All entstanden wäre und wir dadurch jetzt eventuell in der ganzen Weltallforschung und auch in unserem Fortschritt, was es angeht, sehr viel weiter wären, weil da vielleicht Programme nicht eingestampft worden wären und so weiter. Und das wird dann immer mit so bestimmten Zeitsprüngen weitererzählt und ist durchaus unterhaltsam und auch echt qualitativ gut gedreht. Also das kann ich empfehlen. Ist jetzt wieder nichts Top-Aktuelles, aber ist eine grundsolide Serie für Science-Fiction-Freunde.
Ist das hauptsächlich Science-Fiction?
Das naja, es geht. Nee, es geht. Also, wie gesagt, dadurch, das ist eigentlich ganz nice, weil es ja im Prinzip Science-Fiction ist, aber du startest ja 1969 und hast dann immer Zeitsprünge in die 70er, dann in die 80er. Also, es ist quasi ein Science-Fiction-Rückblick.
Ah, okay.
Aber ich find's schon wirklich clever gemacht. Also, das hatte die ganze Zeit was von diesem Butterfly-Effekt so ein bisschen, ne? Du veränderst so ein Event und was ändert das dann in dem Verlauf der Geschichte und du hast dann aber trotzdem teilweise Charaktere, die dann eben auch in der Zeit tatsächlich präsent waren, die Präsidenten und sowas. Also, es verändert halt nicht alles, aber es verändert eben im Hinblick auf diese ganze Weltraumerkundung halt einiges.
Okay. Du hast die auch nicht geguckt?
Nee. Ich höre zum ersten Mal davon.
ich habe auch noch, wo wir bei Apple TV sind, eine Serie, die da läuft, und zwar an Mangel aus Beweisen. Aus Mangel an Beweisen.
Ja.
Das habe ich hier falsch hingeschrieben. Jake Gyllenhaal. Ja, tut mir leid. Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle.
Wir kriegen es da über die Bühne, Jungs.
Aber ich finde den Titel an Mangel aus Beweisen.
Nicht schlecht, Jakob. Ich habe es so aufgeschrieben. Okay, und einfach abgelesen. So,
Fokus, Leute.
Es ist Jake Gyllenhaal. Also eine coole Serie. Die ist, glaube ich, auch relativ gut angekommen. 8 Folgen, a 45 Minuten. Und Jake Gyllenhaal spielt da einen renommierten Rechtsanwalt, der irgendwann aber, sage ich mal, selbst, ja, angeklagt wird. So viel kann man relativ spoilerfrei sagen. Zweite Staffel ist schon angekündigt. Und das ist ein Remake von einem Film von 1990, den ich nicht kannte. Und mich hat die Serie an ein paar Stellen durchaus überrascht. Und ich fand die cool und ich fand, da waren cool gezeichnete Charaktere. Also wenn man nochmal so ein bisschen so eine Gerichtsdetektiv-Story cool findet, wo nach und nach Dinge aufgedeckt werden, der wird da, glaube ich, seine Freude haben. Und ich schließe ganz schnell ab mit Blue Eye Samurai. Ich weiß nicht, die hat schon mal was von mitbekommen.
Ich habe die gesehen.
Ach, du hast sie auch gesehen?
Ja.
Ach, da bin ich auf deine Meinung noch gespannt. Ist eine Anime-Serie auf Netflix, die einen, finde ich, sehr interessanten Stil hat, also Animationsstil. Und es geht einfach um, ganz stumpf, um Rache. Also viel mehr muss man da gar nicht reindichten. Macht die Serie auch keinen Hehl raus. Aber die ist zum Teil, ich fand die sehr überraschend. Also teilweise waren das so sehr konsequente Szenen drin, die ich sonst in anderen Filmserien nie so gesehen habe. Und das fand ich teilweise richtig cool. Also mich hat die unterhalten, ich habe die durchgeguckt. Ist, wenn man Anime mag, vielleicht cool. Würde mich sehr interessieren, wie fandst du die?
Ja, genau das. Also ich glaube, wenn man gerade Anime-Kämpfer und so weiter mag, dann ist die schon, die ist teilweise sehr brutal. Aber die Inszenation, die Inszenierung der Kämpfe und auch generell der Look der Serie ist wirklich überzeugend. Also ich finde, die sieht einfach wunderschön aus hier unter. Und die Kämpfe haben richtig Punch und sind sehr dynamisch irgendwie. Also die macht einfach Spaß. Man muss jetzt nicht die größte Tiefe an Geschichte erwarten, aber die macht Spaß.
Das trifft ganz gut.
Ja. Und ich würde sagen,
Spaß macht es auch mit uns. Spaß macht es auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Genau.
So ist es nämlich.
Wo es hoffentlich ein bisschen kälter hier ist.
Ja.
Damit rappen wir es ab.
Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.